Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Die Meinungsfreiheit in ungemein schwierigen Zeiten, das war das Thema auf der Frankfurter Buchmesse. Schon bei der Eröffnung mit einem Eklat um den Philosophen Slavoj Žižek. Und genauso gestern am letzten Messetag, als der Schriftsteller Salman Rushdie mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet wurde. Über seine Rede und die anderen Ereignisse der Buchmesse reden wir gleich hier in der Lesart. Ja, gestern ist die Frankfurter Buchmesse für dieses Jahr zu Ende gegangen und auf dieser Messe waren unablässig zwei unserer Literaturredakteurinnen unterwegs. Sie haben beobachtet, zugehört, berichtet, moderiert, sehr, sehr viele Gespräche geführt und jetzt sind sie hier im Studio, um zu erzählen, wie sie diese Messe erlebt haben. Stefanie von Oppen und Miriam C. sind die beiden aus unserer Literaturredaktion. Dann willkommen zurück von der Buchmesse.
Ja, danke. Hallo Frank.
Danke, hallo Frank.
Ich war ja selbst am Anfang auf der Messe, um da unsere erste Lesart von der Messe zu moderieren, am Messemittwoch. An dem Tag war der Überfall auf Israel und die Folgen, das war das Thema auf der Messe. Das ist auch so geblieben, soweit ich das verfolgt habe, oder?
Ja, absolut. Also die Buchmesse hatte ja selbst mit einer großen Solidaritätsgeste mit Israel begonnen, mit so einem Statement, jüdische und israelische Stimmen in diesem Jahr besonders sichtbar zu machen. Das hat sie auch getan. Aber die Positionierung blieb nicht ohne Widerspruch. Gleich der slowenische Philosoph Slavoj Žižek hatte ja zur Eröffnungsfeier, also am Vorabend des allerersten Tages, das palästinensische Leid hervorgehoben, sogar von einem, Zitat, Analyseverbot der komplexen Situation im Hintergrund gesprochen. Und ja, damit hatte er sofort diese Meinungsfreiheit, die ja von der Messe so gern hervorgehoben wird, die hatte er sofort zu Anfang herausgefordert. Und zwar so sehr, dass dann die Vorsteherin des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friedrichs, die hatte es sich nicht nehmen lassen, mit einer, Zitat, Ablehnung des Wortes aber diese 75. Frankfurter Buchmesse zu eröffnen, also sofort eine Eröffnung mit einer Grenze auch der Meinungsfreiheit. Mhm.
Ja, und dann gab es tatsächlich auch kurzfristig organisierte Veranstaltungen zu Israel, zum Beispiel eine, die nannte sich dann Aus Sorge um Israel. Das war ein, nannte sich dann, war dann keine Diskussion, sondern eher ein gemeinsames Nachdenken über die Situation. Und da waren drei israelisch-deutsche Intellektuelle auf der Bühne. Und moderiert wurde das von Esther Shapira und die drei waren Miron Mendel, Thomas Dotan Dreifuß und der dritte war, jetzt muss ich kurz überlegen, genau, auf jeden Fall war das, genau, Doron Rabinovici. Und in diesem Gespräch war es wirklich sehr eindrucksvoll, wie sie zunächst auch von ihren ihrer ganz persönlichen Situation erzählt haben. Also Miron Mendel erzählte, er sei immer so zwischen auf der einen Seite solche Diskussionen führen, auf der anderen Seite an Beerdigungen im Süden von Israel teilnehmen, wo er eben ursprünglich auch herkommt. Und auch Rabinovici hat ein sehr eindrucksvolles Statement gemacht zum Existenzrecht von Israel. Und Dotan Dreifuß hat auch nochmal hervorgehoben, dass er natürlich die Situation der Palästinenser sehr Anteil nimmt und dass er zum Beispiel auch findet, dass die demonstrieren dürfen, aber es darf eben auf gar keinen Fall antisemitisch sein. Das war auf jeden Fall eine sehr eindrucksvolle Veranstaltung. Es gab noch eine weitere, da ging es dann um Palästina, also oder beziehungsweise um, wie soll das weitergehen? Gibt es irgendwie eine Lösung für Israel-Palästina? Und da war Miron Mendel wieder auf der Bühne und die palästinensische Journalistin Yalina Jabarine. Und die waren sich natürlich auch sehr einig darüber, dass das Existenzrecht Israels nicht in Frage gestellt werden darf. Und ansonsten, finde ich, gab es fast ein bisschen zu wenig Veranstaltungen dieser Art. Also mir sind wirklich nur diese beiden aufgefallen. Und was ich vielleicht noch ganz kurz hinzufügen möchte, da wo normalerweise der Stand der Israelis gewesen wäre, war stattdessen ein Gedicht von Yehuda Amichai zu sehen. Und das hatte den Namen Der Durchmesser einer Bombe und beginnt mit den Worten: Der Durchmesser der Bombe betrug 30 Zentimeter und der Durchmesser ihres Einschlags etwa 7 Meter. Und so geht das Gedicht dann weiter. Also auch ein sehr eindrucksvolles Statement von Seiten der Israelis.
Und im Zusammenhang mit dem Überfall auf Israel und auch mit der Diskussion über Meinungsfreiheit wurde viel über eine abgesagte Preisverleihung auf der Buchmesse gesprochen. Haben wir in den letzten Tagen oft gehört. Die Preisverleihung an Adania Shibli, die palästinensische Autorin, sollte auf der Messe ausgezeichnet werden für ihren Roman Eine Nebensache. Und eben diese Preisverleihung wurde für die Messe abgesagt, soll später nachgeholt werden. Wie wurde das denn jetzt auf der Messe diskutiert?
Es war auch sehr kontrovers. Es blieb auch das absolut dominierende Thema. Das lag sicher zum Teil einfach an der Kommunikation dieser Absage. Also der Verein Litprom, der hatte zuerst gesagt, diese Entscheidung sei gemeinsam mit der Autorin gefällt worden. Dann stellte sich heraus, dem war nicht so. Es gab die Diskussion ging weiter um eine vermeintliche antisemitische Lesart dieses Romans, eine Nebensache von Adania Shibli, der ausgezeichnet werden sollte, auch um Shiblis vermeintlich politisches Engagement. Also da wurde auch akribisch recherchiert, weiter publiziert. Adania Shibli selbst hat sich tatsächlich die ganze Zeit nicht geäußert. Sie wurde aber vielleicht gerade deshalb zu so einer richtigen Symbolfigur auf dieser Messe. Also einzelne Stände hatten sich Solidaritätsbekundungen mit ihr an den Stand geheftet. Ich habe sogar T-Shirts gesehen mit dem Konterfei der Autorin drauf. Es gab Stände, die leer geblieben sind aufgrund dieser wieder vermeintlichen Nicht-Sichtbarkeit palästinensischer Stimmen, die ich so auch nicht bestätigen würde, aber Stände aus Indonesien, aus Malaysia haben also abgesagt. Also es war tatsächlich ein Konflikt, der auch wirklich sichtbar war auf dieser Messe. Mhm.
Und es gab sogar so eine Art Ersatzveranstaltung für die abgesagte Auszeichnung, oder?
Genau, das war sehr kurzfristig angesetzt. Die Auszeichnung hätte eigentlich am Freitagabend stattfinden sollen und am Samstagvormittag hat dann der PEN Berlin eine Lesung veranstaltet. Da saßen unter anderem Eva Menasse, Sascha Salzmann und eben wieder der besagte Thomas Dothan Dreifuß und Deborah Feldmann, also auch jüdische Stimmen, die dann gelesen haben aus diesem Buch. Und am Anfang, also bevor die Lesung begann, hat Deniz Yücel auch nochmal eine kleine Rede gehalten und folgendes Statement abgegeben.
Tatsächlich sind palästinensische Stimmen seit dem 7. Oktober auf der Straße zu hören. Oft, ich erinnere an die Süßigkeiten, die zur Feier des Massakers verteilt wurden, oft auf eine unerträgliche Weise, fast immer in einer radikalen, unversöhnlichen. Aus meines Erachtens fehlt es etwas anderes. Was fehlt, sind palästinensische oder arabische Stimmen, Intellektuelle, Künstler, Aktivisten, die aber ihre Stimme erheben für eine friedliche Koexistenz von Israelis und Palästinensern, für Mäßigung, für Austausch gegen Hass und Gewalt.
Das war eben der O-Ton von Deniz Yücel, dem Co-Vorsitzenden des PEN Berlin. Und diese Lesung war wirklich eindrucksvoll, muss ich sagen. Ich hatte das Buch zwar vorher gelesen, aber das nochmal in dieser Weise zu hören, die hatten auch wirklich Stellen besonders rausgesucht, wo sehr deutlich wurde, dass dieses Buch alles andere als antisemitisch ist. Und diese Veranstaltung, muss man sagen, war auch sehr, sehr gut besucht. Also das Interesse, wie Miriam gerade schon sagte, war wirklich riesig an diesem Thema.
Ich hatte einen Bericht gehört vom Auftritt von Salman Rushdie am Freitag und er ist ja einer von denen, die auch die Absage dieser Preisverleihung an Adania Shibli kritisiert haben. Wir werden uns gleich darüber unterhalten, wie die Preisverleihung gestern an Salman Rushdie gelaufen ist, was er dazu gesagt hat. Unsere Literaturredakteurin Stefanie von Oppen und Miriam C. waren unterwegs auf der Messe und gestern gab es noch so eine Art abschließenden Höhepunkt mit der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels an Salman Rushdie. Wir haben ihn vorhin auch schon in unseren Nachrichten gehört. Stefanie, du warst dabei bei dieser Preisverleihung in der Paulskirche. Wie hast du denn Salman Rushdie da erlebt?
Ja, für mich war das sowieso erstmal ein sehr aufregendes Event, weil ich zum ersten Mal bei dieser Preisverleihung war, wenn ich ehrlich bin. Und ich habe Salman Rushdie, hatte ich schon vorher bei der Pressekonferenz einmal gesehen und jetzt zum zweiten Mal in diesen wenigen Tagen. Und ich habe ihn erlebt als jemanden, wie immer eigentlich, der eine unglaubliche Ruhe und Gelassenheit und Freundlichkeit ausstrahlt und einen wahnsinnigen Humor hat und zugleich sehr tief schürfende und sehr eindrucksvolle und auch durchaus politische Dinge von sich gibt. Er führte seine Rede ein mit den Worten, jetzt erzähle ich Ihnen erstmal eine Geschichte und erzählte tatsächlich erstmal eine Fabel aus dem Indischen, also eine indische Fabel, in der es tatsächlich auch um Freunde geht, unter denen Zwietracht gesät wird. Und überhaupt ging er in seiner Rede immer, also Mythen, Geschichten, Märchen spielten eine ganz große Rolle und spielen ja überhaupt auch eine große Rolle für seine Literatur. Und da hören wir vielleicht mal den wie er das, was er dazu sagt in der Rede.
Das funktioniert heute hier nicht so richtig gut mit unseren O-Tönen, aber ich glaube, jetzt haben wir den richtigen.
Es sind keine guten Neuigkeiten. Homer sagt uns, dass es Frieden erst nach einem Jahrzehnt des Krieges gibt, also dann, wenn Troja zerstört ist und alle, an denen uns lag, längst gestorben sind. Die nordischen Mythen erzählen, Frieden kommt erst nach dem Ragnarök, nach der Götterdämmerung, wenn die Götter ihre alten Feinde besiegt, diese aber auch sie selbst zerstört haben. Das deutsche Wort dafür, Götterdämmerung, ist weit genauer als das englische Twilight of the Gods. Auch das Mahabharata und das Ramayana sagen, der Frieden verlangt einen blutigen Preis. Und das Panchatantra meint, Friede, der Tod der Eulen und der Sieg der Krähen wird allein durch einen Verrat errungen.
So, und von diesen Mythen, die er da immer wieder einfließen ließ, schlug er aber auch immer wieder den Bogen und wurde sehr konkret, also kritisierte den Extremismus und auch ja und eben den diese insgesamt Weltlage sehr deutlich setzte sich, also brach immer wieder eine Lanze für die Meinungsfreiheit. Also es war eine sehr lange und auch wirklich insgesamt sehr differenzierte, eindrucksvolle Rede. Und am Schluss sagte er noch, er wünschte sich einen Jahresvorrat des edlen Jahrgangs Pax Frankfurtina, den er dann jeden Tag, wenn er nach Hause kommt, trinken wolle, um sich dann glückselig lächelnd unter einen Baum zu setzen. Also so ungefähr endete die Rede mit diesem Schalk im Gesicht. Aber vorher hatte er wirklich sehr viel eindrucksvolle und politische Dinge gesagt.
Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels, das ist ja einer von vielen Preisen, die auf der Buchmesse vergeben werden. Schon vor der Messe geht's los mit dem deutschen Buchpreis, dann gibt's den Jugendbuchpreis, den Preis der unabhängigen Verlage, viele, viele andere. Welche Preise sind euch denn besonders aufgefallen noch auf der langen Buchmessenpreisliste?
Ja, wo du es so aufzählst, Frank, in diesem Jahr ist mir wirklich richtig aufgefallen, dass es auch so eine Aufmerksamkeitskonkurrenz um diese Preise gibt. Ja, also zum Beispiel der Buchpreisträger Tonio Schachinger in diesem Jahr wirklich so ein bisschen unspektakulär untergegangen, muss ich sagen. Mhm. Ich habe mich besonders interessiert in diesem Jahr für den TikTok Book Award. Der wurde nämlich zum ersten Mal vergeben in Deutschland. Also TikTok ist ja mittlerweile, diese Videoplattform ist ja richtig so eine Bestsellermaschine geworden, auch in Deutschland. Und da hat jetzt also TikTok auch in diesem Jahr den Book Award, seinen Book Award, den gibt es schon in anderen Ländern, aber jetzt auch in Deutschland etabliert. Ein Instrument, muss man sagen, was vor allem TikTok selbst in die Karten spielt. Also der Preis wird in verschiedenen Kategorien verliehen. Verlag des Jahres, Community-Buch des Jahres oder Creator des Jahres. Und es sind auch einzelne JurorInnen im Spiel gewesen, zum Teil, das nur als Randbemerkung, mit wenig Kenntnis von der Plattform selbst oder von den Genres, die hier zirkulieren. Aber eben letztlich musste man für diesen TikTok Book Award auf der Plattform selbst abstimmen, also natürlich wieder Traffic für Klicks für TikTok selbst generieren. Und deswegen vielleicht oder in dieser ganzen Mischung ist eine wirklich langweilige Auswahl, muss ich sagen, zustande gekommen. Stefanie Stahls Mega-Longseller Das Kind in dir muss Heimat finden ist Community-Buch des Jahres. Der Verlag des Jahres ist DTV, also der Verlag, in dem die BookTok-Lieblingsautorin Colleen Hoover erscheint und gewonnen hat übrigens DTV, damit Ad-Credits von TikTok selbst im Wert von 10.000 US-Dollar, also Werbung, die selbst wieder auf TikTok geschaltet werden kann. Und ich fand wirklich das Allerbeste an dieser Preisverleihung vom TikTok Book Award waren die Reaction-Videos, also die Reaktionsvideos der BookTokerin. Die haben zum Teil mit den Augen gerollt oder losgekichert, als diese Preisentscheidungen gefallen sind. Also da auf jeden Fall noch Nachbesserungsbedarf beim TikTok Book Award. Denn so einen Preis, wie der jetzt ist, den hat diese tolle Community auf jeden Fall nicht verdient.
Das zu den Preisen auf der Buchmesse. Jetzt, weil du gerade gesagt hast, der Buchpreisträger ist so ein bisschen hinten runtergefallen. Ja. Wie war das denn mit dem Gastland Slowenien? Ist das neben diesen ganzen Großthemen, den politisch aufgeladenen, über die wir gesprochen haben, ist das Gastland ja auch hinten runtergefallen?
Dachte ich am Anfang tatsächlich, dass der Pavillon doch etwas also nicht so wirklich voll wurde. Und ich hatte auch, natürlich hatte Slavoj Žižek denen auch einen Bärendienst erwiesen, indem er sozusagen die ganze Aufmerksamkeit, aber eben negative Aufmerksamkeit erstmal bekommen hatte. Aber im Verlauf der Woche entwickelte er sich dann doch noch. Also die war dann, der Pavillon stieß auf sehr viel Interesse und es gab auch wirklich großartige Diskussionen und viele 75 Autoren aus Slowenien waren angereist und jeden Morgen konnte man von 10 bis 11 sich in die slowenische Lyrik stürzen und die Veranstaltungen waren so eine Mischung aus auf der einen Seite sehr politisch, auf der anderen Seite dann eben solche Sachen wie KI und Bibliotheken und dann gab es auch eine sehr spannende Diskussion zum Thema Übersetzen im Krieg, wo dann zum Beispiel die großartige Oksana Sabuschko auftrat aus der Ukraine und eben erzählte, dass tatsächlich in der Ukraine sehr viel Literatur aus Slowenien und allen anderen ex-jugoslawischen Ländern übersetzt wird, weil die Leute einfach ein großes Interesse, ein großes Bedürfnis nach Literatur über die Verarbeitung des Krieges haben. Also das war dann insgesamt doch noch eine einigermaßen positive Bilanz für die Slowenen.
Für das Gastland Slowenien auf der Frankfurter Buchmesse von den Ereignissen dieser langen Buchmessenwoche, vor allem wenn die Nächte so kurz sind, sind die Tage wahrscheinlich sehr, sehr lang für euch gewesen. Zwei unermüdliche Buchmessenbeobachterinnen waren bei uns, Miriam C. und Stefanie von Oppen. Vielen Dank euch und gute Erholung jetzt. Bei der Frankfurter Buchmesse, da haben wir auf unserer Messebühne von Deutschlandfunk Kultur viele Gespräche geführt, unter anderem über die Frage, wie eigentlich Comics in die Welt kommen. Dazu haben wir uns zwei mutige Comicverlagsgründer eingeladen. Das war einmal Rita Fürstenau vom Rotopol Verlag. Dieser Comicverlag wurde in diesem Jahr ausgezeichnet mit einem der höchst dotierten deutschen Verlagspreise. Und der zweite Comicgast war Sebastian Oehler, der 2019 den Kiebitz Verlag mitgegründet. Und eins der aktuellen Bücher aus diesem Verlag wurde auf der Messe ausgezeichnet mit einem deutschen Jugendbuchpreis, das Buch Boris Babette und lauter Skelette von Tanja Esch. Ich habe mit den beiden gesprochen und sie gefragt, wie ihre Bücher eigentlich entstehen. Und Rita Fürstenau hat da zuerst erzählt von der Entstehung eines Comicbuches, das sich auseinandersetzt mit dem Suizid eines Familienmitglieds.
Also jetzt zum Beispiel bei dem einen Buch, was wir auch hier haben, Fürchtetal, ist es so, dass das geschrieben und gezeichnet ist von einem Geschwisterpaar, die damit mit dem Suizid des Vaters umgehen, der sehr plötzlich in diese Familie hereingetreten ist, dieses Ereignis, und die beiden mit einer Sprachlosigkeit zurückgelassen hat. Und sie gemerkt haben, sie brauchen eine neue Kommunikationsform, um damit umzugehen und miteinander auch im Gespräch zu bleiben. Und haben das dann in der Form gemacht, dass sie morgens eine Textzeile geschrieben hat und ihm als Textnachricht geschickt hat aufs Handy und er dann im Laufe des Tages ein Bild gezeichnet hat dazu. Und das haben sie einfach für sich gemacht erstmal. Und wir hatten schon mit dem Zeichner vorher ein Buch zusammen gemacht, mit dem Markus Färber. Und dann ist es so, natürlich bleiben wir immer im Austausch, im Kontakt. Und ich habe dann einfach nachgefragt, woran er gerade arbeitet. Und er meinte so, ja, hey, im Moment mache ich gar nichts irgendwie zum Veröffentlichen. Ich habe so ein persönliches Projekt da. Das muss ich jetzt erstmal irgendwie fertig bekommen. Und ich habe einfach nur angeboten, wir sind ja da als Verleger, ne, als AnsprechpartnerInnen. Und wenn sie irgendwie an den Punkt kommen, dass sie denken, sie machen vielleicht was, was sie dann doch mal in Form von einer Ausstellung oder einem Buch vielleicht zugänglich machen möchten, dann können sie mich gerne kontaktieren. Und ein paar Wochen später hatte ich dann eine Sammlung an Material auf meinem Schreibtisch und wir haben das zusammen gesichtet. Und sie haben gemerkt, auch einfach durch diesen Impuls, selber nochmal über den Prozess neu nachzudenken und zu merken, okay, das ist ja nicht nur bei uns eine Sprachlosigkeit gewesen, in unserer Familie und bei uns selbst, sondern damit ist man ja immer wieder konfrontiert bei dem Thema. Und das vielleicht auch, und das finde ich so schön bei den Büchern, die wir machen und bei vielen Büchern, die einfach entstehen, dass jedes Buch mit der Veröffentlichung ja auch ein Gesprächsanlass ist. Dass man irgendwie sich über etwas austauschen kann. Und das war so auch der Hintergrund bei dem Buch, zu sagen, wir machen da jetzt ein Buch draus. Und ich finde, das ist eine unglaubliche Leistung und Kraft von den beiden, das dann auch zu schaffen, ne? Auch auf Lesereise zu gehen und darüber zu sprechen. Aber zu sagen, es hat einfach einen gesellschaftlichen Nutzen und Mehrwert, das so zu machen und andere daran anknüpfen lassen zu können.
Vielen Dank, dass Sie uns das so erzählt haben und wir da jetzt so mitgehen konnten, wie dieses Projekt entstanden ist. Und dann haben Sie auf Ihrem Schreibtisch, stelle ich mir jetzt vor, ein Stapel von Blättern mit Bildern und Texten. Der Weg jetzt zum Buch, suchen Sie zum Beispiel, Sie machen ja sehr aufwendige Bücher.
Suchen Sie zum Beispiel immer die passende Druckerei, die so arbeitet, wie Sie sich das für das spezielle Projekt jetzt vorstellen? Gehört das auch mit zu Ihrer verlegerischen Arbeit?
Genau, auf jeden Fall. Und in dem Fall war es so, es war kein Stapel an Papier, der existierte als Tuschezeichnung, aber ich habe erstmal ein digitales Paket bekommen. Und dann ging es darum, einfach das Material zu sichten, zu sieben und aber auch gleichzeitig auch dann, und das ist das Tolle, finde ich, immer in dieser Zusammenarbeit von KünstlerInnen und VerlegerInnen, gemeinsam zu schauen, wie kann eine Buchpublikation daraus werden? Braucht es vielleicht noch Ebenen, die das begleiten? Und dann auch im Herstellungsprozess arbeiten wir sehr eng mit unseren KünstlerInnen zusammen, gemeinsam zu gucken, welches Papier wollen wir, welche Druckform wollen wir auch. Also der Umschlag ist mit Sonderfarben gedruckt. Es gibt eine Seite, die aufgeklappt werden kann zu so einem riesigen Panorama, einfach weil da nochmal eine andere Erzählebene mit reinkommt. Also da einfach im Dialog so die genau passende Form als Buchobjekt quasi zu finden für den Inhalt und die Geschichte, die erzählt wird.
Ich habe auch schon erwähnt, Sie sind gerade im Rennen für zwei Jugendbuchpreise und mit einem Buch, das sowieso ein großer Erfolg ist, gerade Trip mit Tropf heißt das, ein Buch von Josephine Mark. Vielleicht können Sie uns das ein bisschen vorstellen. Sie haben es, glaube ich, auch dazu stehen direkt vor sich. Was ist das für ein Buch?
Es startet in einer Waldklinik. Man sieht ein krankes Kaninchen. Der Leser erfährt es, also es wird nie wirklich gesagt, aber viele erwachsene Leser erkennen das dann, das kleine Kaninchen hat Krebs. In der gleichen Klinik wird gerade der Wolf behandelt, der etwas rauer unterwegs ist. Dann kommt der Jäger und das Kaninchen rettet per Zufall dem Wolf das Leben. Und woraufhin der dem Wolfskodex folgend sich dann für die Dauer der Chemotherapie für das Leben des Kaninchens verantwortlich fühlt. Und dann beginnt im Grunde genommen der Roadtrip, als sie das Auto des Jägers klauen, der sich dann auf die Verfolgung macht. Und das ist eine unglaubliche Geschichte, die voller Slapstick ist, voller Spaß, voller Albernheiten, aber immer wieder auch mit bitteren Momenten, aber eben auch mit diesen tollen Momenten von Freundschaft zwischen dem Wolf und dem Kaninchen und unglaublich viel einfach Situationskomik und Sprachwitz, das ist toll.
Und in was für einer Bildersprache ist das erzählt?
Auf der einen Seite sieht es aus wie ein Kindercomic. Es sieht alles eben so nett aus und es sind eben mit Tierfiguren. Es ist in Farbe, es ist nicht depressives Schwarz-Weiß. Und man sieht das hier vielleicht auf dem Cover, aber da ist dann so ein Glanzlack aufgebracht. Und das ist das Fell des Kaninchens, was eben nach dieser Chemotherapie im Wind davon weht.
Ah, okay.
Also das sind immer wieder diese bitteren Momente auch in dieser Geschichte.
Was Ihnen ja gemeinsam ist, dass Sie beide sehr hochwertige Bücher machen, auch sehr individuelle Bücher, was die Preise ja nochmal treibt. Ist jetzt die Situation so, dass Sie das überdenken müssen und sich fragen müssen, können wir uns das noch leisten oder geht es noch gerade so?
Ich glaube, die Frage gab es bei uns zumindest von Anfang an immer. Irgendwie kann ich mir das Buch leisten oder nicht. Jedes Buch ist natürlich mit einer Hoffnung verbunden. Lizenzverkäufe sind da auf jeden Fall sehr förderlich, einfach weil die keine Lagerkosten, keine Produktionskosten nochmal produzieren, sondern man einfach da Geld reinbekommt, mit dem man dann wieder arbeiten kann. Wir müssen natürlich bei jedem Buch immer genau überlegen, auch was die Ausstattung ist, also was da auch möglich ist an Extras oder wie es gebunden werden kann, wie die Auflagenhöhen sind. Gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass das Interesse an dieser Art von Büchern in den letzten Jahren einfach zugenommen hat. Es mehr Menschen gibt, die vielleicht auch Erwachsene gibt, die sich trauen, ein Buch in die Hand zu nehmen, was jetzt vielleicht kein Roman ist oder kein wissenschaftliches Buch ist und das so für sich entdeckt haben. Und da haben wir das Gefühl, dass das einfach so zugenommen hat, dass wir einfach besser kalkulieren können, auch mittlerweile so ein bisschen. Die Druckkosten sind das eine und die sind natürlich ein riesiger Punkt und bei Comics, also gerade wenn sie in Farbe sind, auch nochmal ein ganz anderer. Auch die Formate sind ja oft viel größer als jetzt zum Beispiel bei einem Roman und oft sind die Bücher vierfarbig gedruckt. Wir arbeiten auch gerne mit Sonderfarben, manchmal auch fünffarbig und das ist natürlich, möchte man das nicht opfern, weil das zu der Kunstform dazugehört.
Ja. Eine Möglichkeit, die Preissteigerung aufzufangen, ist natürlich, die Bücher teurer zu machen. Aber bei Ihnen beim Kiebitz Verlag, gerade wenn man Bücher für Kinder anbietet, ist man da wahrscheinlich auch noch stärker begrenzt in dem, was man da tun kann an der Seite. Ne?
Das ist auf alle Fälle schwierig, ja. Gleichzeitig muss man aber auch dazu sagen, Kibitz ist ein relativ junger Verlag. Wir haben keine Verlagsräume. Es ist tatsächlich nur Michael Grünewald und ich, die versuchen irgendwie da damit durchzukommen und das möglichst lange irgendwie weiterzumachen. Generell, glaube ich, macht im ganzen Comic-Bereich, das macht niemand, um irgendwie reich zu werden. Und das ist, wenn ich sehe mittlerweile, was überhaupt passiert ist in Deutschland, also als ich angefangen habe, das war im Grunde genommen meine Motivation, überhaupt in einem Verlag zu arbeiten. Ich habe diese Bücher geliebt, ich fand die so großartig und konnte das nicht verstehen, dass die so wenig Anklang irgendwie fanden. Und dann war das eben am Anfang dieses große Problem, einfach Comics für Erwachsene. Das war in der Öffentlichkeit meistens entweder Gewaltfantasien oder pornografische Sachen, wenn man davon gesprochen hat. Dass es da andere Comics für Erwachsene gibt, war nicht so klar. Und dann haben wir eben auch mit Reprodukt und in Zusammenarbeit mit Rotopol und vielen anderen Verlagen, haben wir da 10 Jahre lang mit Sicherheit dran gearbeitet, dass das mittlerweile selbstverständlich ist. Und das sehe ich eben jetzt allein daran, dass Rotopol, ein Comicverlag, einfach mit dem Deutschen Verlagspreis, mit dem Hauptpreis ausgezeichnet wird. Das hätte es früher nicht gegeben.
Ein glücklicher Sebastian Oehler, einer der Gründer des Kibitz Verlags, und Rita Fürstenau vom Rotopol Verlag, beide im Gespräch auf der Frankfurter Buchmesse auf der Bühne von Deutschlandfunk Kultur über die Frage, wie kommen eigentlich Comics in die Welt?
Straßenkritik.
Ich bin Jule Arendt, ich komme aus Ingolstadt und ich bin gerade Studentin. Und ich lese gerade das Buch 54 Minuten von Marieke Nietschkamp. Und da geht es darum, da wird ein Amoklauf in den Vereinigten Staaten von Anfang bis Ende sozusagen vorgeführt. Also wie ist es dazu gekommen? Wie haben sich die Leute während des Amoklaufs gefühlt? Also es wird sehr, sehr genau beschrieben, ob man Anzeichen sehen konnte oder nicht. Es ist sehr fesselnd auf jeden Fall. Also es ist so geschrieben worden, dass man sich sehr gut auch in die Charaktere hineinversetzen kann. Man wird richtig auch mit den Emotionen, mit den Gefühlen richtig reingezogen auch ins Buch und kann es einfach richtig gut nachfühlen. Und ja, ist schon sehr spannend.
In Ingolstadt liest Jule Arendt das Buch 54 Minuten. Jeder hat Angst vor dem Jungen mit der Waffe von Marieke Nietschkamp. Das wurde aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Mo Zuber und ist im S. Fischer Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Bei dem Buch, das wir Ihnen jetzt vorstellen möchten, da könnten Sie denken, wir wollen mit Ihnen zurück in den Matheunterricht. Das Buch heißt nämlich Über die Berechnung des Rauminhalts 2. Da das aber ein Roman ist, dieses Buch der dänischen Schriftstellerin Solveig Balle, geht es wahrscheinlich eher nicht um die Formeln für Rauminhalte von Kugeln oder Ähnlichem. Das hoffe ich jedenfalls. Wer wirklich was darüber weiß, das ist unser Rezensent Carsten Huck aus unserer Literaturredaktion. Hallo Carsten.
Hallo.
Also bitte erstmal beruhigen, es geht nicht um Raumberechnungsformeln, hoffentlich.
Genau, da wäre ich wahrscheinlich dann auch gescheitert. Du hast es gerade gesagt, es ist ein Roman, es ist kein Physikbuch. Dennoch würde ich sagen, wer sich ein bisschen mit Relativitätstheorie oder Quantenphysik auskennt, der wird natürlich nochmal ein gesteigertes Vergnügen an diesem Buch haben, aber man kann es genießen, auch ohne physikalische Kenntnisse.
Ah ja, das war jetzt eine doppelte Ansage quasi. Was hat es denn jetzt wirklich auf sich mit der Berechnung des Rauminhalts?
Die Berechnung des Rauminhalts ist ein Romanprojekt. Über 5 Bände erstreckt sich das. Der erste Band erschien im letzten Jahr in deutscher Übersetzung, der zweite jetzt eben. Und es ist die Geschichte einer Frau, die quasi am 18. November in der Gegenwart hängen bleibt. Also das ist ein bisschen so, und ewig ruft das Murmeltier oder so, gibt es diesen Film. Sie wacht auf in einem Hotel in Paris, wo sie als als Antiquariatsbuchhändlerin zu Auktionen und zu Freundesbesuchen war und stellt fest, dass im Frühstücksraum dem Mann neben ihr der Toast wieder so runterfällt wie am Morgen zuvor. Und dann geht sie zur Rezeption und sieht, die Zeitung liegt da und weist das Datum des 18. November aus. Und das ist der Tag, der aber für sie gestern schon war. Und sie kommt nicht weg von diesem 18. November. Die Zeit ist stehen geblieben. Man kann auch sagen, sie ist aus der Zeit herausgefallen. Es ist auf jeden Fall eine Parallelzeit, in der sie lebt. Und darüber schreibt diese Autorin tatsächlich jetzt schon den zweiten Band.
Und diese Fiktion wird aufgebaut im ersten Band. Kommt man in den zweiten jetzt rein, ohne den ersten zu kennen?
Ja, das geht ohne weitere Probleme. Also da kann man auch mit dem zweiten einsteigen. Ich vermute fast auch mit dem dritten. Weil die Grundsituation ist eben sehr schnell, sehr klar. Wie geht man damit um, dass man immer nur an einem Tag lebt? Das Interessante ist aber, sie verändert sich, auch wenn dieser Tag jetzt für sie ein Jahr anhält. Sie hat am Ende des ersten Bandes versucht, nach einem Jahr am genau 18. November wieder zurückzuschlupfen in die Zeit, ist wieder in dieses Hotel gefahren, aber es hat nicht funktioniert. Und jetzt der zweite Band erzählt, wie sie versucht, mit dieser Realität weiterhin umzugehen, auf eine ganz pragmatische, rationale Art und Weise, sich selbst auch beobachtend wie ein Experiment. Also sie ist durchaus interessiert an dieser Situation, stellt sie aber überhaupt nicht in Frage und kommt dann auf die Idee, dass sie sagt, das ist jetzt die Geschichte des zweiten Bandes, ich bin ja in meiner persönlichen Zeit schon viel weiter als am 18. November. Ich bin ja sozusagen schon über ein Jahr darüber hinaus. Und sie sagt, es ist Dezember, ich habe ein Bedürfnis nach Weihnachten. Und dann fängt sie an zu recherchieren, wo liegt denn in Europa schon Schnee? Wo kann sie quasi Weihnachten simulieren und fährt dann also über verschiedene Stationen hoch hinaus nach Skandinavien, mietet sich in einem Hotel ein. Es ist eine Schneelandschaft. Sie hat das Gefühl, sie ist jetzt wirklich im Winter. Und entsprechend dem Vergehen der normalen Zeit hat sie dann nach 3 Monaten das Gefühl, jetzt will ich aber in den Frühling und recherchiert wieder, wo kann man am 18. November in Europa denn ein Frühlingsgefühl haben und fährt dann in den Süden Frankreichs, wo man schon draußen sitzen kann, schon oder noch natürlich.
Das erzählt einem ja eigentlich, dass man diese ewige Wiederholung, wenn der gleiche Tag immer wiederkehrt mit dem gleichen Wetter und so weiter, dass man das eigentlich nicht erträgt, sondern dass man dann, also diese Erzählerin selbst dafür sorgt, dass die Zeit weitergeht?
Ja, sie sorgt selbst dafür, dass die Zeit weitergeht. Gleichzeitig ist es aber auch eine Verlangsamung, die stattfindet. Also das ist das, was diesen Roman so bestechend macht. Ich habe ihn wahnsinnig gern, also auch diesen zweiten Teil jetzt gelesen, weil eine Schärfung der Aufmerksamkeit für ganz banale Alltagsdinge stattfindet. Also sie beobachtet sich und das, was sie umgibt. Sie beschreibt ihre Reisen, sie beschreibt die Menschen im Zugabteil, sie beschreibt Begegnungen in Cafés. Und die Schönheit des Lebens, um es mal ganz pathetisch zu formulieren, liegt unter all dem. Also es wird einem plötzlich klar, wie diffizil dieses Leben ist und gleichzeitig wie schön und was man daraus machen kann durch ganz einfache Dinge. Sie schreibt einfach. Sie schreibt, interessanterweise, wenn sie in den Computer schreibt, das löscht sich über Nacht. Wenn sie in ihr Notizbuch schreibt mit der Hand, das bleibt bestehen. Also sie kann so, sie führt eine Art Tagebuch. Und es ist natürlich auch eine ganz radikale Ich-Begegnung dieser Erzählerin, die Kontakte zwar mit Menschen hat, aber natürlich jeden Tag neu diese Kontakte aufbauen muss, weil es ist immer noch der 18. November für sie. Und Innen- und Außenwelt muss sie aufeinander abstimmen. Und ja, das ist ein schönes Experiment, was wir als Leser begleiten dürfen.
Und diese Verlangsamung und diese Konzentration auf kleinere Momente, kleinere Wahrnehmung, schlägt sich das auch im Stil des Romans nieder?
Ja, es ist ganz ruhig erzählt. Es ist sehr klar erzählt, sehr ruhig, ohne Schnörkel. Und dadurch entsteht aber eine ganz eigene poetische Stimmung. Es hat mich ein bisschen an Jon Fosse, den norwegischen Nobelpreisträger, erinnert, der ja auch mit Wiederholungen arbeitet und der einfach eine Stimmung herbeiführen kann durch die Art seines reduzierten Schreibens. Balle ist da etwas großzügiger, aber es ist im Grunde ein ähnliches Prinzip. Also das Getöse der Welt kommt zur Ruhe und man konzentriert sich auf Innenwelt. Und es ist eine tolle Erfahrung, die eben Literatur da ermöglicht.
Mit dem Roman Über die Berechnung des Rauminhalts 2 von Solveig Balle, der zweite Band aus ihrer fünfteiligen Romanserie. Das Buch wurde übersetzt aus dem Dänischen von Peter Urban Halle und ist im Verlag Mattes und Seitz erschienen. Vielen Dank an unseren Rezensenten Carsten Huck.